Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Ich will mit euch heute eine richtig coole Sache aus der Bibel anschauen, die ihr alle wahrscheinlich kennt, die ihr jetzt schon länger Christen seid. Und zwar geht es ja bei der Reihe hier, das ist Gemeinde, auch darum, was ist so zentral für uns als Gemeinde. Und hier gibt es ein Bild, das Jesus malt, und zwar der Weinstock und die Reben. Und das Thema ist heute eben Reben am Weinstock. Und bei Bildern in der Bibel ist eine Sache ganz spannend. Ein Bild in der Bibel will immer etwas metaphorisch rüberbringen, etwas ausdrücken, was vielleicht durch eine ganz klare Lehre nicht ganz so pointiert rüberkommen würde. Und deshalb benutzt Jesus immer wieder Bilder und Gleichnisse. Die Kehrseite von Bildern und Gleichnissen ist, dass wir sie nicht immer sofort greifen und verstehen. Also ich will mal jemanden sehen, der mir jedes Gleichnis, das Jesus sagt, sofort nach einmal lesen versteht und sagt, das ist gemeint, das ist gemeint, das ist gemeint, fertig. Das ging nicht mal den Jüngern so, die gehen dann immer hinterher zu ihm und fragen ihn, Herr, was hat denn das eigentlich bedeutet, was du hier erzählt hast? Bilder in der Bibel sind erstens nicht leicht zu verstehen und zweitens etwas, was aber trotzdem pointiert uns was sagen soll. Und so ist auch dieses Bild hier. Lass uns mal den Text lesen in Johannes 15. Da heißt es, Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer aber nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Jesus benutzt hier auch ein Bild. Und wir haben gleich zwei Probleme mit diesem Bild. Wer von euch hat schon mal in einem Weinberg gearbeitet? Okay, zwei Hände voll Leute. Ich auch. Das Problem mit diesem Bild ist, dass die meisten von uns nie in einem Weinberg waren und dort gearbeitet haben. Also wir kennen dieses Bild an sich nur von einer Vorstellung. Wir sind vielleicht mal an einem Weinberg vorbeigelaufen. Ich habe einen sehr guten Freund, der Winzer ist, und ich habe mit ihm dieses Beschneiden mal gemacht. Also das macht man dann im Herbst, glaube ich, war es. Februar, genau, im Frühling. Jetzt macht man es, richtig. Das war ein Test. Das macht man im Frühling. Und der hat mir dann so ein bisschen gezeigt, wie ich das machen soll. Also ich musste dann selber so kleine Ästchen immer abschneiden. Und er meinte, dort, wo ein guter Trieb ist, also wo du schon einen stabileren Ansatz siehst, da schaust du, dass du irgendwie um die 5 bis 10 Zentimeter rechts und links alle kleinen Triebe wegmachst. Damit der eine, der ein bisschen stabiler ist, richtig fett Frucht tragen kann und nicht so erdrückt wird von ganz vielen kleinen Trieben, die dann auch die Frucht zusammendrücken. Dann hast du einen Trieb, der richtig was Saftiges bringt, und die ganzen Kleinen, die würden dann am Ende nur wegen, weil es zu eng ist, auch Fäulnis und so weiter mitbringen. Das ist wirklich wichtig und das ist notwendig. So, und Jesus nimmt genau dieses Bild und will uns was sagen über Frucht bringen, will uns was sagen über, so funktioniert das in meinem Reich. Und wir haben ein zweites Problem mit dem Bild, dass nicht jeder Aspekt 1:1 eine Bedeutung hat. Also wir gehen auch an viele Gleichnisse oder Geschichten in der Bibel ran und denken, dass wir in jedem Detail jetzt irgendwie, wenn wir da rumdoktern, nochmal irgendwie was finden. Jedes Gleichnis, jede Geschichte in der Bibel will präzise, erstmal pointiert, eine Pointe bringen. Und vielleicht sind noch 2, 3 Nebensachen, die auch noch damit zusammenhängen. Aber nicht jedes Detail hat 1:1 eine Bedeutung für uns. Das ist ganz wichtig zu wissen. Okay. Warum sagt Jesus hier, ich bin der wahre Weinstock. Gibt es einen falschen Weinstock? Das ist irgendwo, also wir haben ja in Johannes die ganzen Ich-Bin-Worte und das ist eins der Ich-Bin-Worte, und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Gibt es einen falschen Weinstock? Woher kommt diese, warum sagt er hier der wahre Weinstock, warum sagt er nicht einfach Weinstock? Und er bezieht sich auf ein Bild aus dem Alten Testament, da können wir mal die nächste Folie anmachen, das im Alten Testament ständig und überall kommt, nämlich das Bild eines Weinstocks. In Jesaja 5, haben wir die nächste Folie? In Jesaja 5 heißt es, mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Und ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Es gibt etliche Bilder im Alten Testament, wo genau dieser Weinberg benutzt wird, um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk auszudrücken. Und Gott möchte, dass sein Volk, sein Weinberg, gute Frucht bringt. Und wie wir es hier in Jesaja lesen, bringt das Volk die Frucht nicht. Es passiert nicht, es kommt nicht das Erwartete, das Gewünschte, das so sehr ersehnte Ergebnis. Und hier haben wir so eine emotionale Sprache, an der sein Herz hing. Der Weinberg ist das Volk Israel, das Haus Juda. Und Gottes Herz hängt dran, dass die endlich mal eine gute Frucht bringen, aber sie kommt nicht. Und wenn Jesus hier kommt und sagt, ich bin der wahre Weinberg, ich bin der wahre Weinstock, dann sagt er, das, was Israel nicht gebracht hat und was im Alten Testament die ganze Zeit verlangt war, kommt jetzt neu und in mir in Erfüllung. Ich bin der wahre Weinstock. Und jetzt kommt eine neue Ära, wo die Frucht kommt, die Israel nicht bringen konnte. Jesus macht den Punkt auf, das, was Gott so sehr will, wonach er so ein Verlangen hat, dass sein Israel die Frucht bringt, das passiert jetzt in ihm. Und dadurch ist hier eine ganz große Bedeutung. Also Israel wird nicht verworfen, das ist jetzt nicht das, was er aussagt. Israel hat immer noch eine besondere Bedeutung. Aber was er aussagt ist, jeder, der an Christus dran ist, jeder, der an Christus glaubt, jeder, der mit Christus verbunden ist, ist an dem wahren Weinstock dran. Das, was vorher nur Israel war, ist jetzt Jesus. Jesus ist der wahre Weinstock. Jesus spricht vom wahren Weinstock, weil den Leuten, die das gehört haben, bekannt war, dass der Weinstock eigentlich Frucht bringen sollte. Und er sagt, hier ist er, jetzt geht's los, der neue Ära kommt. Ich bin der wahre Weinstock. Und das gilt für Juden, für Heiden, für Deutsche, für Ukrainer, für alle, die heute hier sind. Wir können alle am wahren Weinstock dran sein und diese Frucht mitbringen. Und wir finden in dem Vers zwei Arten von Reben. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Und das finde ich spannend. Es gibt keine Zwischenregion von Reben, die so ein bisschen Frucht bringen, sondern es gibt nur Frucht oder keine Frucht. Und damit will das Bild eigentlich, also wie gesagt, es geht um eine Pointe, und die Pointe sagt, entweder bist du drin oder du bist nicht drin. Da will jemand noch reinkommen? Das ist die Pointe. Also Gleichnisse wollen ganz klar und überspitzt eine Pointe bringen. Die Pointe hier ist, entweder du bist drin oder nicht. Entweder du bist in ihm oder du bist es nicht. Und hier ist kein Zwischending. Und jetzt wenn du mal annehmen wolltest, das ist die Art, wie wir das Gleichnis kennen, Frucht bringen, sind Leute, die irgendwie gottgefällig leben. Dann sind wir an allen möglichen Tagen, wo wir jetzt nicht so gottgefällig leben, wieder draußen. Das sind wir an ganz vielen Tagen unseres Lebens so ein bisschen Fruchtbringer. Aber Jesus will diese Pointe machen, drin oder draußen, Frucht oder keine Frucht. Es gibt nur zwei Kategorien, es gibt nicht ein bisschen Frucht. Und dann sagt er, jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Und dann heißt es, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und das ist für mich mit die entscheidendste Sache in diesem Text, um die Pointe zu verstehen. Hier im Griechischen gibt es dieses Wort, das zweimal kommt, von reinigen, das den Wortstamm von reinigen hat, kateire. Und er sagt, jede Frucht, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, kateire. Und ihr seid schon rein, katare. Ihr seid schon rein. Und damit sagt er letztlich, ihr seid schon fruchtbringend, meine Jünger. Wir müssen uns das mal überlegen. Wie kann Jesus sagen, ihr seid schon rein? Wie kann er sagen, das, was es wirklich braucht, um fruchtbringende Reben zu sein, ist bei euch schon erfüllt? Wie kann er das sagen? Ist er allwissend und weiß, dass sie an ihn glauben werden und bis zum Lebensende an ihm glauben werden? Oder ist er allmächtig und das, was sie brauchen, um rein zu sein, hat er schon an ihnen vollbracht? Im Text finden wir einen Grund, warum er sagt, ihr seid schon rein. Der Grund, den wir finden, der heißt hier, um des Wortes willen, nicht, dass ihr geglaubt habt, sondern, dass ich zu euch gesprochen habe. Gottes Wort kann dich zu einer fruchtbringenden Rebe machen. Er hat nicht nur die Allwissenheit, das können wir auch überlegen, dass das irgendwo mit reinspielt, aber ich würde plädieren, wenn wir diesen Vers uns anschauen, dann gibt es einen Grund, warum er zu seinen Jüngern sagen kann, ihr seid schon rein fertig. Wegen seinem Wort. Nicht, weil sie was getan haben, sondern weil er was getan hat. Aber ihr seid schon rein impliziert etwas Unwiderrufliches. Es impliziert etwas Phänomenales, was hier schon passiert ist. Und ich finde, wenn wir uns das überlegen, da liegt eine überragende Ermutigung drin, zu wissen, dass wir, wenn wir an Christus glauben, wir schon fruchttragende Reben sind. Wenn du an Christus glaubst, sagt er zu dir, du bist rein, um meines Wortes willen. Da liegt eine überragende Ermutigung drin, zu wissen, dass es seine Kraft ist, sein Wort ist, die uns zu fruchttragenden Reben macht und seine Kraft ist, die uns als fruchttragende Reben nah an ihm hält. Und jetzt könnte man sich überlegen, ja okay, aber wozu sagt er dann, bleibt in mir? Und da komme ich an den Punkt, wo ich ziemlich klar sagen will, das eine und das andere können wir nicht gegeneinander ausspielen. Mein Vater war Pastor und hat mir als kleiner Junge schon immer wieder gesagt, es gibt in der Bibel Gegensätze, Widersprüche, die wir nicht auflösen dürfen. Wenn wir anfangen, das eine gegen das andere auszuspielen und zu sagen, naja, das steht ja jetzt hier, dass wir schon rein sind, wenn wir glauben, warum sollen wir da noch in ihm bleiben? Es bleibt eine Spannung, so wie es in ganz vielen anderen Bereichen der Bibel diese Spannungen gibt. Eine ganz plastische Spannung, also so ein plastisches Bild, das für uns alle schon seit Jahren gesetzt ist, ist die Dreieinigkeit. Gott ist drei und einer. Wenn wir uns das mal philosophisch oder logisch auseinander dividieren, dann kann er nicht drei sein und einer gleichzeitig. Er ist entweder drei oder er ist einer. Ist jetzt die gleiche DNA in allen drei und das ist irgendwie geteilt und es ist ein Drittel von ihm in jedem Teil der Dreieinigkeit? Oder wie funktioniert das? Aber das ist ein Konzept, das wir einfach annehmen, obwohl da eine extreme Spannung drin ist. Und hier ist auch eine extreme Spannung drin und es gibt so viele andere Themen in der Bibel, wo eine extreme Spannung drin ist, wo wir eine Neigung dazu haben, es kann aber nicht das sein und das. Aber die Schrift scheint uns ganz oft zuzumuten, dass es beides ist. Und ich will mal ein Beispiel machen, wie ich das selbst erfahren habe, dass ich so gehalten wurde im Glauben. Also ich hatte vor ein paar Jahren eine Zeit, wo ich mental durch eine schwere Zeit gegangen bin. Und eigentlich bin ich jemand, der aufgrund dessen, dass ich irgendwo auch einen Ruf auf meinem Leben spüre, eine gewisse Verantwortung auch sehe, dem würdig zu leben. Also gottgefällig zu leben, in der Beziehung zu ihm zu sein, ihm nah zu sein, wie wir es im heutigen Text haben, zu beten, sein Wort zu lesen, ihn zu suchen. Und als ich in dieser mentalen Krise war, ist mein ganzer Hunger nach Gott, meine Sehnsucht nach seinem Wort, mein Wunsch, ihm nah zu sein, völlig weg gewesen. Ich habe nichts mehr gespürt. In keiner Gebetszeit habe ich was gespürt, in keiner Lobpreiszeit habe ich was gespürt. Ich war wie gefühlsmäßig tot. Und in dieser Zeit habe ich mich auch so sehr dafür verdammt, weil ich dachte, ich muss doch Hunger haben, ich muss doch beten, ich muss doch dranbleiben, ich muss mich doch irgendwo dem würdig leben, wie es Gott gefällt, wie es Christus verlangt. Und ich hatte einen Tag, da habe ich einen Gebetsspaziergang gemacht und in dieser Zeit ging mir auf einmal so ein Licht auf. Und ich hatte in diesem Gebetsspaziergang diesen Moment, wo ich verstanden habe oder wo Christus mir gezeigt hat, dass er nicht dafür gekommen ist, dass ich mich dafür verdamme, wenn ich zu wenig bete. Sondern dass er dafür gekommen ist, weil ich zu wenig bete. Dass er nicht dafür gekommen ist, dass ich mich dafür verdamme, wenn ich mal nichts spüre im Glauben und keinen Wunsch, keinen Hunger, keinen Durst habe im Glauben, sondern er dafür gekommen ist, weil ich hin und wieder keinen Hunger im Glauben habe. Und nach dieser Zeit, also ich kann nach dieser Zeit sagen, wenn Jesus mich nicht gehalten wäre ich vom Glauben vielleicht weggefallen. Nach dieser Zeit kann ich sagen, ich habe nichts gespürt, ich habe kein Bedürfnis gehabt, Gott zu suchen in dieser Zeit, aber er hat mich gehalten. Und nach dieser Zeit kann ich sagen, meine ganze Legitimation, auch heute hier zu euch zu reden, ist Jesus Christus und Jesus Christus allein. Ich habe 3 Punkte. Der erste ist, Sinn und Zweck unseres Daseins. Der Text sagt uns oder das Bild sagt uns, dass wir da sind, um mit Christus in Verbindung zu leben und um Frucht zu bringen. Wenn du denn eine Definition deines Lebenssinns aus diesem Bild ableiten willst, findest du die 2 Punkte. Mit ihm in Verbindung zu leben, mit ihm in Beziehung zu leben und aus der Beziehung heraus Frucht zu bringen. Und wie sieht jetzt das gute Leben als ein Christ aus? Also Regeln und Gebote einhalten, versuchen ein gutes Leben zu führen, gute Werke tun. Überleg dir mal diesen Punkt. Wie sieht jetzt dein Leben aus als Christ? Ist es deine Anstrengung in irgendwelchen guten Bemühungen? Wir wissen, dass wir allein aus Gnade, allein durch Glauben, allein durch Christus errettet worden sind. Christus ist der Grund deines Christseins. Nicht deine Bemühungen und Werke. Deine Bemühungen und Werke sind das, was daraus fließt, das, was daraus kommt. Nach dieser Zeit, in dieser Phase, wo ich keinen eigenen Wunsch hatte, Gott mit Gott zusammen zu sein und er mich gehalten hat, ist in mir etwas wieder neu gewachsen. Als mir das so aufging und ich gemerkt habe, Christus hält mich, ist in mir wieder ein Wunsch wach geworden. Okay, ich will mit ihm unterwegs sein. Okay, ich will ihm gehorchen. Okay, ich will sein Wort kennen. Okay, ich will ihm dienen. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich diese tiefe Erfahrung seiner Gnade und Güte und Liebe gemacht habe. Und aus der Erfahrung der Güte und Liebe wächst die Frucht. Aus der Erfahrung der Güte und Liebe wachsen gute Werke. Luther hat gesagt, du bist allein durch den Glauben gerechtfertigt, aber kein Glauben, der alleine bleibt, sondern Werke, die aus der Liebe, die du erfährst, herauswachsen. Gott ist ein Beziehungswesen. Und es tut mir leid für alle Leute, die hier eher sachorientierte Leute sind oder nicht so beziehungsorientiert. Gott ist ein Beziehungswesen. Der Sinn und Zweck deines Daseins ist eine Beziehung zum allmächtigen himmlischen Schöpfer. Und das bedeutet, dass du mit ihm im Gespräch bist, dass du mit ihm unterwegs bist, dass du ihn suchst. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Du lebst aus dieser Beziehung heraus. Das ist der Sinn und Zweck deines Daseins. Und Gott baut auch kein Reich, das er einfach uns überlässt und unabhängig von sich selbst bauen lässt, sondern Gott baut ein Reich, in dem er uns in völliger Abhängigkeit zu ihm gebraucht. Überlegt euch mal, wie das aussehen würde, wenn Leute hier am Sonntag irgendwelche Dienste machen, die einfach unabhängig von Gott, also die haben einmal zu Gott Ja gesagt und von da an beten sie nicht, reden nicht mit ihm, haben keine Beziehung zu ihm und feuern die ganze Zeit irgendwelche Dienste ab. Jetzt stellt euch das mal vor. Gott ist ein Beziehungswesen. Und der Sinn und Zweck unseres Daseins, das will das Bild auch transportieren, ist, bleibt in mir. Aus dieser Beziehung heraus fließt euer christliches Leben. Aus dieser Beziehung heraus passiert alles, was ihr dann tut. Wir sind hier, um in tiefer Beziehung und Verbundenheit mit Christus hochzubringen. Und meine Frage an dich ist, hast du eine tiefe Beziehung zu Christus? Hast du diese Verbundenheit? Bist du nah an ihm dran? Suchst du ihn? Bist du an dem wahren Weinstock dran? Mein zweiter Punkt ist, aus der Verbindung zu Christus leben. Das heißt in Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wenn wir von selbst in Christus bleiben würden, dann bräuchten wir diese Aufforderung nicht. Wenn wir von selbst immer nah an seinem Herz sein wollen würden, bräuchten wir diese Aufforderung nicht. Ich meine, auch im Neuen Testament finden wir tausend Aufforderungen zu beten. Wenn wir von selbst immerzu ein Bedürfnis hätten zu beten, bräuchten wir diese Erinnerung nicht. Und auch hier haben wir diesen Punkt. Wir von uns aus gehen durchs Leben und verlassen uns immer wieder auf unsere Kraft, auf unsere eigene Klugheit, auf unseren eigenen Verstand und denken, dass wir die Sachen schon können, dass wir die Sachen schon machen, dass wir es schon rocken werden, dass es schon irgendwie klappt. Und haben eine Neigung dazu, immer wieder wegzudriften. Haben eine Neigung dazu, immer wieder uns mehr auf uns zu verlassen. Haben eine Neigung dazu, nicht aus der Beziehung heraus die Dinge zu tun. Und weil wir diese Neigung haben, sagt Jesus, bleibt in mir. Weil wir diese Neigung haben, immer wieder wegzudriften, sagt er, kommt her, kommt an mein Herz, ihr braucht das. Wenn wir zum Beispiel an das Gebot denken, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir noch mehr alle Dinge in Liebe tun sollen. Hast du in dir so viel Liebestank, dass du das kannst, alle Dinge in Liebe zu tun? I doubt it. Wir müssen nah an der Quelle der Liebe dran sein. Wir brauchen diese Erfüllung immer wieder von seiner Liebe, von dem Tank von ihm müssen wir zehren, damit wir alle Dinge in Liebe tun können. Wir können das nicht aus uns heraus. Und deshalb ist diese Beziehung so wichtig. Lasst uns zusammen ein Zitat lesen von Peter Scacero. Der schreibt, wenn wir in liebender Verbundenheit mit Jesus leben, halten wir diese Tür weit offen. Wir fragen nach seinem Willen in jedem Bereich unseres Lebens. Eine solche Beziehung zu Gott entsteht nicht im Vorübergehen. Wir müssen uns Zeit dafür nehmen und Strukturen und Rhythmen in unser Leben einbauen, die es ermöglichen, dass eine liebende Hingabe zum festen Bestandteil unseres Lebens wird. Die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet, inwiefern fördert oder verhindert mein derzeitiges Lebenstempo meine Fähigkeit, Gottes Gegenwart und seinen Willen voll und ganz in meinem Leben zum Zug kommen zu lassen. Inwiefern fördert oder hindert mein Lebenstempo, dass ich in Christus bleiben kann, dass ich aus dieser Beziehung heraus lebe? Er macht einen Punkt, dass diese Beziehung zu Christus nicht im Vorübergehen entsteht. Das ist nichts, was einfach zack, 5 Minuten gebetet, passt. Da ist. Das ist nichts, was du so mal eben reinbastelst in den 5 Minuten, die du gerade übrig hast, sondern wenn das die Grundlage dafür ist, dass wir zum Beispiel alle Dinge in Liebe tun können, wie viel brauchen wir davon, damit wir wirklich alle Dinge in Liebe tun? Wenn in Christus bleiben die Grundlage dafür ist, dass wir Frucht bringen können, dass wir ein Leben leben, wie es Gott gefällt, wie viel brauchen wir davon, nah an ihm dran zu sein. Und das ist nichts, was einfach so passiert, sondern wir brauchen es, dass wir es uns vornehmen. Anfang des Jahres hat Dirk eine Predigt dazu gehalten, geistliche gute geistliche Gewohnheiten sich anzulegen. Wer die nicht gehört hat, hört die gerne nach. Ich denke, das geht genau in die Richtung. Wir brauchen gute geistliche Gewohnheiten, aus der eine gute Beziehung zu Christus erwächst, damit wir in der Verbindung mit ihm Frucht bringen können. Letzter Punkt. Aus der Verbindung zu Christus Frucht bringen. Das heißt in Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ich finde das so ermutigend und so erbauend. Du wirst Frucht bringen. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn du an Jesus glaubst, sagt Jesus zu dir, du bist schon rein um des Wortes willen, das ich zu dir geredet habe. Und er sagt jetzt zu dir, wenn du in mir bleibst, es gibt nur einen Punkt, den du machen musst, wenn du in mir bleibst, wirst du Frucht bringen. Mehr als deine eigene Bemühung ohne mich, die niemals Frucht tragen kann, hast du eine Sache zu tun, in ihm bleiben, damit die Frucht wächst. Und ich finde, da gibt es eine ganz logische Komponente. Es gibt so Beziehungseffekte, so Wechselwirkungen. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der viele Bücher liest, dann hat es Nebeneffekte, dass deine Rechtschreibung und Orthographie, vielleicht dein Intellekt auch geschult wird, dass du viel Wissen dir aneignest. Vielleicht liest du es einfach nur aus Spaß, aber es hat viele gute Nebeneffekte. Oder wenn du jemand bist, der viel Sport macht, es senkt dein Cortisol, deine Belastbarkeit nimmt zu, du hast vielleicht auch eine gesündere Herzwerte und so weiter. Es hat viele Nebeneffekte. Vielleicht machst du es nur aus Spaß oder zum Ausgleich, aber es hat viele Nebeneffekte. Es ist vielleicht aber auch nochmal zu vergleichen mit, keine Ahnung, wenn du neben einer extrem lauten Fabrik wohnst, wo es ständig laut ist, dann wirst du grundlegend unruhiger sein, grundlegend mehr Angespanntheit haben, als wenn du irgendwo idyllisch alleine in einem Häuschen in der Natur wohnst. Es hat immer Nebeneffekte, wo du wohnst, was du tust. Und ich mache das nur, um hier einen Vergleich zu ziehen. Wenn Jesus sagt, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht, es färbt einfach ab. Es hat einen Nebeneffekt, in ihm zu bleiben, und der ist Frucht. Und ich würde sagen, es ist nicht nur ein Nebeneffekt. Das Bild sagt uns eigentlich, es ist der Haupteffekt. Deswegen hinken all diese Vergleiche. Wenn wir in ihm bleiben, bringen wir Frucht. Überleg dir das nochmal aus einer Beziehungsperspektive. Eltern und Kinder, also Kinder übernehmen ganz viel die Werte ihrer Eltern, die Vorstellungen ihrer Eltern, orientieren sich an den Eltern. Je mehr du Zeit mit einer Person verbringst, umso mehr wirst du die Dinge, die ihr wichtig sind, berücksichtigen oder vielleicht selber wichtig finden. Je mehr du eine Person kennst, wirst du dich so verhalten, wie es für sie gut ist. Oder ihr nicht wehtun oder sie verletzen, wenn du weißt, okay, gewisse Dinge verletzen sie. Das heißt, je mehr du mit Menschen Zeit verbringst, umso mehr prägen sie dich. Und auch hier wieder, wenn du in Christus bleibst, wirst du umso mehr, werden dir die Dinge wichtig sein, die ihm wichtig sind. Wirst du dich mehr fragen, wer ist es, was ist ihm wichtig, was willst du, was will er, wie du lebst? Und es wird diesen Effekt haben. Genauso wie jede Beziehung diesen Effekt in deinem Leben hat. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, auch aus dem Text heraus, was bedeutet Frucht bringen? Da haben wir ein paar Anhaltspunkte, aber es gibt noch viel mehr. Jetzt direkt aus diesem Kapitel finden wir zum Beispiel Gott verherrlichen. Jesu Gebote halten und in seiner Liebe bleiben. Frucht bringen wird mit Gebet und Gottes Antwort darauf verbunden. Und das Erstaunliche an der Sache ist, wenn du zu der Gruppe gehörst, zu der Jesus sagt, du bist schon rein, dann wirst du von dir aus eigentlich wissen, dass diese Dinge wichtig sind. Du wirst ein inneres Ziehen haben, so wie ich es hatte in meiner mental schwierigen Zeit. Ich wusste, dass es eigentlich gut wäre, dass ich Gott verherrliche mit meinem Leben, dass ich in seinen Geboten bleibe, dass ich so lebe, wie es ihm gefällt. Dieses Ziehen, diesen Wunsch, so zu leben, wie es Gott gefällt, hat jemand, der nicht am Weinstock dran ist, nicht. Der denkt sich, wen juckt's? Ich lebe, wie ich will. Nur wer am Weinstock dran ist, spürt dieses Ziehen. Und das, finde ich, zeigt auch diesen Wechseleffekt.
wenn du in Christus bist, wirst du mehr und mehr so leben wollen, wie es ihm gefällt. Wirst du mehr und mehr dranbleiben wollen. Wirst du mehr und mehr dich fragen, wie kann ich ihn verherrlichen? Und mein Appell an dich ist, kennst du ihn? Bist du in ihm? Die Grundlage, aus der die Frucht erwächst, ist in ihm bleiben. Nicht aus eigener Bemühung versuchen, irgendwo Frucht irgendwo mit Gewalt rauszuziehen, wo sie wachsen wird, wenn du einfach in Christus bleibst. In Jesus bleiben bedeutet, seine Worte kennen und lieben, ihn suchen, auch in Stille und Einsamkeit, sich nach seinem Wort richten, sich auf ihn ausrichten. Kennst du seine Worte und Gebote? Weißt du, was ihm wichtig ist? Er hat gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Weißt du, was er gesagt hat? Ich meine, klar, wenn wir in ihm bleiben, werden wir die Frucht bringen, aber wir müssen seine Gebote auch irgendwie kennen. Liest du in seinem Wort? Kennst du seine Reden? Weißt du, was Jesus wichtig war? Es reicht nicht aus, nur am Sonntag ein bisschen aus der Schrift zu hören. Es reicht nicht aus, nur in deinem Gebetsleben hin und wieder was prophetisch zu empfangen. Das ist beides gut. Du brauchst auch das Wort von Christus, was er sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Und deshalb mein Appell an dich, lies in seinem Wort. Und ich will abschließen mit einem für mich total lebensverändernden Punkt. Jesus sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Und das, was wir nicht vermögen zu tun, seine Gebote zu halten, hat er in perfekter Art und Weise für uns getan. Er ist der wahre Weinstock, weil er getan hat, was wir nicht vermochten. Er ist der wahre Weinstock, weil er das Leben gelebt hat, das wir hätten leben sollen und den Tod gestorben ist, den wir hätten sterben müssen. Er ist der wahre Weinstock. Mit ihm wird unweigerlich die Frucht kommen, nach der Gott sich sehnt, weil er die Voraussetzung geschaffen hat. Weil er gehorsam gewesen ist bis zum Schluss. Weil er im Zentrum des Willen Gottes geblieben ist bis zum Schluss. Weil er am Vater dran war bis zum Schluss und gehorcht hat, obwohl es für ihn den Tod bedeutete. Timothy Keller hat gesagt, als Jesus am Kreuz hing, drückten alle Mächte des Bösen auf ihn und er hätte uns einfach aufgeben können. Aber in der größten Liebeshandlung, die Welt je gesehen hat, blieb er. Er blieb und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er liebte uns nicht, weil wir liebenswert für ihn waren, sondern um uns liebenswert zu machen. Er liebte uns, damit wir fruchttragende Reben werden. Wir waren es vorher nicht. Er liebte uns, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren. Er liebte uns, als wir fern von ihm waren, als wir keine Frucht gebracht haben. Wie viel mehr liebt er dich heute, wo du sein Kind bist? Heute, wo du eine fruchttragende Rebe bist. Und deshalb ist die Ermutigung auch für dich heute, wenn du in letzter Zeit nicht nah dran warst am Weinstock, wenn du es nicht geschafft hast, so zu leben, wie es ihm gefällt, wenn du dich nicht so sehr nach seinem Wort gerichtet hast, ist die Ermutigung für dich heute. Er hat dich geliebt, als du ein Feind warst. Er hat dich geliebt, als du keine Frucht getragen hast. Und er liebt dich heute als ein Kind umso mehr und lädt dich einfach nur ein und sagt, komm wieder nah zu mir. Ich will beten. Jesus Christus, danke, dass du der wahre Weinstock bist und dass wir durch dich zu fruchttragenden Reben werden dürfen. Danke, dass du uns in deine Nähe rufst, zu dir rufst, dass du so sehr möchtest, dass wir in tiefer Beziehung zu dir leben, dass du dem Menschen immer nachgegangen bist. Und ich bete für jeden von uns, der genau weiß, dass er gerade eher am Wegdriften war oder irgendwo auf seinem eigenen Weg unterwegs war, dass du ihn neu zu dir ziehst. Danke, Herr, dass deine Arme offen sind, weit offen sind und du einfach nur sagst, komm wieder her, komm nah an mich. Du wirst viel Frucht tragen, komm einfach nah an mich. Danke, Jesus, du bist so wunderbar. Danke für alles, was du getan hast am Kreuz. Wir preisen dich dafür. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.